Lass uns Platz nehmen. Jesus, Freund für immer, für alle Tage, alle Zeit, für jede Situation. Was für einen Freund habe ich in Jesus. Heute spreche ich über Geduld. Geduld tut uns den Menschen meistens Not. Wir sind so in Hektik, alles schnell, schnell, schnell. McDonald's, Instant-Café oder sonst noch was, verstehst du? Man muss ganz schnell gehen. Mikrowelle, einfach einschalten. Ja, und wir sind gehetzte Menschen in der Endzeit, obwohl wir die schnellsten sind. Wir können Geschwindigkeiten von x-tausend von Kilometern erreichen und sind auf der Straße die schnellsten. Wenn ihr früher denkt, man ist nur mit dem Gaul durch die Gegend geritten und oder zu Fuß oder was auch immer ist. Heutzutage, wir fliegen und rasen und haben wir doch keine Zeit. Wir haben Waschmaschinen, wir haben die ganze Technik zu Hause, Geschirrspülautomaten und doch keine Zeit. Wenn du die Leute fragst, ich habe keine Zeit, ich muss das erledigen und so weiter. Wir haben Handys, wir müssen nicht mehr Fax schicken oder wir müssen nicht mehr irgendwie einen Boten verschicken. Nein, wir können sofort telefonieren. Innerhalb von ein paar Minuten sind wir verbunden, haben die Leute erreicht. Keine Zeit, keine Zeit. So, aber ich lade dich ein, aufzupassen. Ich habe ein paar gute Gedanken, die Gott mir gegeben hat zum Thema Geduld. Wie wir geheilt werden können. Geduld heilt. Weißt du, wenn du etwas erreichen möchtest, du musst Geduld haben. Wenn du ein Musikinstrument lernen möchtest, du musst Geduld haben. Wenn du gute Noten schreiben möchtest, du brauchst Geduld. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen zu den nächsten Themen. Morgen werden wir das Thema behandeln, Gott will dich erquicken. Und was das alles heißt, Gott will dich erquicken. Du bist vielleicht beim Versdursten. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit Gott meine Seele nach dir. Ich habe gute Gedanken, gute Worte von Gott bekommen für morgen Abend. Ich lade dich ganz herzlich ein, Gott will dich erquicken. Weißt du, du musst nicht auf alle vier kriechen. Du kannst dich an den Herrn halten. Die auf den Herrn hoffen und harren, kriegen eine neue Kraft und sie fahren auf wie Adler. Sie laufen, sie werden nicht müde. Und das heißt, wenn du die Erquickung hast, manchmal fragen die Leute, wie macht man das? Man muss einfach mit Gott verbunden sein. An der Quelle sitzen, wo der Brunnen ist. Und nicht nur an irgendeinem Brunnen, sondern an Brunnen, wo es Wasser gibt. In meiner Bibel heißt es, ihr macht euch löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Und deshalb haben wir so viele verschmachtete, verdurstete Menschen, die einfach nur dahin siechen. Sonntag wird das Thema sein, du bist schon gesegnet. Wenn du den gesegneten Jesus Christus hast, der ist von Gott gesegnet, von Gott gesandt. Wenn du dich an ihn hältst, wirst du Erfolg haben, wirst du Segen haben, wird es dir gut gehen. Da bist du schon gesegnet. Manche Leute, die kriegen vielleicht vom Segen gar nicht genug. Die denken, wenn man nicht durchgeschüttelt wird, wenn man berührt wird, wenn man auf den Kopf gestellt wird, dann bin ich gesegnet. Vergiss es. Nein, gesegnet bist du, wenn du Gott berührst. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst. Wenn du den Saum seines Kleides berührst. Dann bist du gesegnet. Von ihm geht Kraft aus. Okay, und dann lade ich dich ganz herzlich ein zum 1. Mai. Morgens haben wir auch Gottesdienst am 1. Mai. Noch um 10 Uhr. Aber abends haben wir auch Gottesdienst. Eigentlich, wenn ich früher nach Amerika kam, wenn ich erzählt habe, wir haben nur einen Gottesdienst, dann haben sie gesagt, ihr seid faule Christen. Die im Bibelbelt, diese Gläubigen dort, die haben Sonntagmorgensversammlung und Sonntagabendsversammlung und mittwochs die Bibelstunde. Das ist also aktuell und das ist Leben für sie. Und wer weniger am Sonntag als morgens und abends Gottesdienst hat, der ist abgefallen, der ist lau, der ist träge. So, das ist auch in Rumänien, Jugoslawien und Russland, die Gläubigen, die haben morgens und abends am Sonntag Gottesdienst. Aber wir haben dafür Freitag und Mittwoch Gottesdienst und Samstag noch Gottesdienst, verstehst du? Das gleicht sich wieder aus, denn wir sind doch nicht so lau und träge. In aller Liebe. Also abends, 19.30 Uhr, wird Josef Hetschkok hier sein. Er ist uns kein Unbekannter mehr. Ein Mann, der eine Tiefe im Wort Gottes hat, der schürft in der Tiefe, geht in der Tiefe und ich möchte euch ermutigen, kommt und hört ihn zu, lernt von ihm. Wir wissen nicht, wie lange wir noch Bruder Hetschkok haben werden, aber wir sind dankbar, dass es ihn gibt und dass er noch reist in seinem Alter. Da kommt er von Riga zu uns, von uns geht er nach Norwegen und dann bereist er die Region und ist unterwegs und dient. Einfach, er sagt, solange ich lebe, ich möchte mein Bestes für den Heiland geben. Das ist so sein Motto. Und weißt du, in aller Schwachheit, er dient Gott so gut er kann. Und mehr müssen auch wir nicht tun. Und mehr erwartet er Gott auch nicht. Du bist gesegnet, wenn du das tust, was du kannst, wozu du berufen bist, wozu Gott dich befähigt hat, was er von dir gewollt hat. Und jeder Mensch hat einen bestimmten Zweck und Auftrag von Gott. Und das müssen wir herausfinden. Heute mit Geduld. Geduld ist eine starke Waffe. Und diese Waffe ist, gib dich nicht auf. Resignier nicht, wenn du hinfällst, wenn du stolperst, wenn du niedergeworfen wirst, steh wieder auf und mach weiter. Gib dich nicht auf. Der Teufel hat die Menschen mit Ungeduld verführt, damals im Garten Eden. Weißt du, ihr werdet sein wie Gott. Das wusste Adam, das wusste die Eva. Ihr werdet sein wie Gott. Aber das ging dem Teufel zu langsam. Weißt du, der Teufel möchte dich ankurbeln und deshalb, du musst aufpassen, wer hetzt dich, wer jagt dich, wer treibt dich, wer fordert dich heraus? Ist es der Heilige Geist oder ist es der Teufel? Auch der Teufel wird fromm. Der Teufel ist sehr religiös. Er sagt, du musst mehr beten, mehr die Bibel lesen, mehr in die Gemeinde gehen, mehr missionieren, mehr das. Nein, Gott will, dass du wächst, kontinuierlich, beständig, dass du wächst von innen nach außen. Und der Teufel hetzt die Menschen, ihr werdet sein wie Gott. Schnell den Apfel, schluck's runter und du hast schon gepackt. Nein, gute Dinge brauchen Zeit. Gute Dinge brauchen Zeit, auch das ewige Leben. Und der Teufel ist es, und das ist die Waffe der Ungeduld. Man will dem lieben Gott nachhelfen. Passt auf, hilft dem lieben Gott nicht nach. Er braucht keine Nachhilfe. Er ist stark genug. Er ist allmächtig, haben wir gesungen. So, Adam und Eva, sie konnten nicht warten, bis sie soweit sind. Sie werden sowas geworden, was Jesus geworden ist oder wie Jesus zur Welt kam. Sie werden Engel geworden oder Engel nicht, aber sie werden noch viel mehr verwandelt worden von Gott. Sie werden Gott gleich geworden. Das, was wir durch die Entrückung erleben, durch in der Gegenwart Gottes erfahren, das werden sie alles geworden, aber die konnten nicht warten. Deshalb warte und wachse. Warte und wachse. Warte und wachse. Der Teufel treibt die Menschen mit Hetze und Hektik und wendet alle möglichen Tricks, schnell, schnell, schnell. Aber und ich sage dir eines, alles, was durch Hektik passiert, und nicht eine solide Grundlage hat, was kein Fundament hat, das bricht auch in sich zusammen. Schnelle Heilungen, schnelle Befreiungen, schnelle Segnungen, was auch immer ist, das bringt nicht viel. In aller Liebe. Gott treibt uns nicht, mein Lieben. Gott treibt uns nicht. Gott geht ganz gemächlich und gemütlich mit uns mit, soweit wie deine Erkenntnis ist, soweit wie du gewachsen bist, soweit was du jetzt gerade verkraftest, soweit geht der Herr mit uns. Aktive Leute, aktive Christen werden leicht überfordert. Dann haben sie das Burnout-Syndrom, weil sie sich selbst überfordern. Weißt du, sie hetzt niemand, aber der Teufel hetzt sie. Mach mehr. Ich möchte den Jakob nehmen. Der Jakob in der Bibel. In meiner Bibel heißt es, oder wenn die Heiligen gebetet haben, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und ich möchte heute den Gott Jakobs betrachten mit euch zusammen. Den Gott Jakobs. Und Gott geht mit jedem individuell. Mit dem Abraham ging es ganz anders, ganz andere Wege. Der lebte im Süden da, irgendwo. In Beersheba. Und Gott ging mit Isaak auch ganz anders. Der Isaak war ein Brunnengräber. Und Gott ging mit Jakob auch ganz anders. Und Gott hat den Jakob ruhig gemacht. Jakob war ein Hitzkopf. Der hielt sich an der Ferse seines Bruders Esau fest. Der wollte gesegnet werden. Und was macht er? Er versucht auch dem Segen nachzuhelfen. Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Der Sohn, verstehst du? Der macht da was vor, spielt Theater. Er sagt zu seinem Bruder, als sie dann begegnen, nachdem er seine Lektionen gelernt hat, in 1. Mose 33, Vers 13, als er seine Lektionen gelernt hat, nach 20 Jahren, als er in Gottes Schule gewesen ist, dann lernt er ganz was anderes. Bruder, ich kann nicht mit dir mitgehen. Du treibst viel zu viel. Du bist ein Kriegsmann. Du bist ein Soldat. Verstehst du? Du hast eine Armee und Reiter und was weiß ich. Wir können da gar nicht mitmachen und mithalten. Dann hör mal, was der Jakob sagt, 1. Mose 33. Mein Herr, sieh doch selbst, dass die Kinder noch sehr empfindlich sind. Das sind kleine Burschen und Mädels. Und ist auch Rücksicht, ich muss jetzt Rücksicht auf sie nehmen, auf die säugenden Schafe. Ich muss vorstellen, all das wäre Jakob gar nicht gewesen, wenn Gott nicht Gnade geschenkt hätte in seinem Leben. Er wäre nicht ruhig und gelassen geworden. Er wäre ein Hitzkopf geblieben. Er hätte weitergehetzt, ganz schnell, sofort. Ich möchte die Rahel. Aber was passiert? Der muss für die Lea mal 7 Jahre zuerst mal arbeiten und dann nachher die 7 Jahre für die Rahel. Und da sind so 21 Jahre inzwischen schon vergangen. So, die säugenden Schafe und die Kühe sind da. Ich muss langsam machen. Ich kann nicht so rennen, wie du das machst, lieber Bruder Esau. Und wenn man sie auch nur einen Tag übertriebe, dann würde die ganze Herde zugrunde gehen. Also er hat das Ganze vor Augen. Die ganze Herde. Hier ist mit Jakob ein gewaltiger Wandel passiert. Eine Revolution in seinem Charakter, in seinem Temperament. Er ist langsamer geworden. Jakob ist langsamer geworden. Er ist rücksichtsvoller geworden. Er ist sensibler geworden. Weißt du, wenn der Heiland mit dir in die Schule geht und dich lehrt, das sind diese Punkte, die er dich lehrt. Langsamer, ruhiger, gelassener, sensibler, geduldiger zu sein. Jakob ist hier ganz menschlich geworden. Weißt du, die Schule beim Laban hat ihn total verändert. Und vielleicht brauchst du den richtigen Lehrer. Und das war sein Zuchtmeister, dieser Laban. Jakob war ein sehr ungeduldiger Mensch, konnte nie warten. Er konnte auf den Segen nicht warten, bis die Stunde Gottes kommt. Weißt du, Gott hätte ihn gesegnet und er hätte auch einen großen Segen bekommen. Und ich denke, dass der Isaak das gemacht hätte. Aber weißt du, der Teufel wollte zuvorkommen und hat ihn getrieben, die Rebekka. Und da wurde die ganze Familie zerstört durch die Rebekka. So, er wollte nicht auf die Stunde Gottes warten, bis es soweit ist. Geduld ist, dass wir auf die Stunde Gottes warten. Dass wir niemanden zwingen, du musst dich bekehren, knie dich hin und sag, der Pastor will jetzt beten. Du musst warten, bis der reif ist, bis er selber sprechen kann. Und dann heißt es wie beim Saul von Tarsus, siehe, er betet. Er hat sich bekehrt. Siehe, er betet. Ananias, du musst keine Angst vor ihm mehr haben. Jakob wollte alles schnell, 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 am liebsten gleich und sofort. Und es hätte schon längst da sein sollen. Aber das war Jakob. Jakob muss jetzt warten lernen. Geduldig sein, sein Fleisch kreuzigen. Weißt du, viele brennen im Fleisch. Sie brennen nicht im Geist, sie brennen im Fleisch. Ich kann nicht warten. Herr, ich werde älter, schwächer und die Welt geht vor die Hunde. Ich muss missionieren, evangelisieren. Weißt du, evangelisieren und missionieren ist lieb und gut und ist richtig. Geht hin in die Welt und predigt das Evangelium. Aber zuerst müssen wir reif werden für die Evangelisation, für den Dienst am Menschen oder in der Seelsorge. Solange wir nicht verändert worden sind, wir machen nur Murks. Wir versauen mehr die Dinge, stehen dem Herrn mehr im Weg als sonst. Jakob muss warten. Und dann fängt er an zu dienen. Dient zu viel die Rahel. 14 Jahre, verstehst du? Zuerst mal die 7 Jahre für Lea. Und dann für seine Schafe, für seinen Besitz. Jakob ist Jesus gleich geworden. Jesus gleich geworden. Er hat gelernt zu warten auf die Stunde Gottes. Jakob ist durch Tiefen gegangen, musste Gott suchen, als er dann hier am Jabbok ist. Er hat das Erbarmen Gottes erlebt und jetzt hinkt er. Der gute Mann hat einen Schlaganfall gehabt oder sonst etwas. Der hinkt und jetzt muss er langsamer gehen. Alles langsamer machen. Weißt du, das sind nur Bilder in der Bibel, aber diese Bilder haben heilsgeschichtliche Botschaft. Und wir müssen lernen, mit Gott Schritt zu halten. Er hinkte. Weißt du, einseitig war er. Er hinkte. Einseitig. Wer einmal Gott das Gnade erlebt hat, der kann auch nachher zu anderen gnädig sein. Und das ist Jakob. Und er sagt, Esau, ich habe dich lieb, die haben sich versöhnt, da war alles in Ordnung, aber ich kann mit dir nicht mitgehen. Eine Sache ist, du kannst mit vielen Menschen gar nicht mitgehen. Die sind noch nicht so weit. Die sind noch nicht erwachsen. Oder sie sind noch nicht gereift. Die hetzen viel zu viel. Und du verstehst vielleicht das gar nicht. Und manche Leute verstehen nicht, warum geht er nicht mit, warum macht er nicht mit. Du musst lernen Geduld. Und das ist geistliche Reife. Wer selbst einmal durchgetragen wurde, der kann nachher auch andere tragen. Wer einmal selbst verstanden wurde, der kann auch nachher andere verstehen. Wer selbst einmal die Liebe Gottes erlebt hat, der kann auch anderen wieder die Liebe Gottes geben und gnädig zu den anderen sein. Solange du nicht durch die Tiefen gegangen bist, wirst du nie das weitergeben können, was Gott eigentlich möchte, die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit weiterzugeben. Wem selbst einmal nicht vergeben wurde, der kann auch nicht vergeben. Du musst erst einmal selbst all diese Heilswahrheiten erlebt und erfahren haben. Wer einmal selbst Gott getroffen hat, weißt du, der kann nachher auch Gott den anderen bringen. Deshalb, bevor Jakob dem Esau begegnete, hat er zuerst ein Rendezvous mit Gott gehabt, eine Begegnung mit Gott gehabt. Du kommst nochmals hier zurück. Und hat Gott getroffen. Und nachdem er Gott begegnet ist, kann er jetzt dem Bruder Esau begegnen. Und deshalb, solange Menschen Gott nie begegnet sind, sollten sie nicht die Hand ausstrecken, ich versöhne mich mit dir. Da kriegen sie einen Watschen. Und dann haben sie nachher Probleme. Weißt du, Gott muss die Dinge reif machen. Und wenn du Gott begegnet bist, dann kannst du den anderen entgegentreten und begegnen, so wie Jakob hier. Hab Geduld. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein, gibt es in einem weltlichen Sprichwort. Also, erst durch die Begegnung mit Gott kannst du wieder anderen begegnen. Erst nachdem er Gott gehört hat, können andere Gottes Stimme durch dich hören. Predige nicht anderen Leuten, solange du selbst nicht Gott gehört hast. Rede nicht von Gott. Sei still und schweige lieber. Weißt du, aus dir soll Gott wirken. Gott muss zuerst an uns arbeiten und dann können wir es weiter was für ihn tun. Jakob hat seine Hausaufgaben gemacht. Ich habe gedacht, Mensch, das sind lange Hausaufgaben. 21 Jahre muss der Kerl nachsitzen und seine Notizen machen. Aber ich sage dir eines, Gott überfordert nicht. Gott hetzt uns nicht und Gott treibt nicht. Ja, mach doch bitte schneller. Gott weiß, wann die Zeit reif ist. Wenn wir soweit sind, Gott weiß, wann wir was vertragen und ertragen können. Und er weiß, wann er uns weiterführen kann. Ich denke auch die Geschichte vom Vater Abraham. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Weißt du, Gott hat den Abraham geführt und von Station zu Station. Es ging auch nicht in 7 Meilen Schritte. Erst als der Vater gestorben ist in Haran, dann ging es wieder ein Stückchen weiter. Und dann gab es so viele Dinge, was da dazwischen passierte. Gott will die beiden Brüder hier, Esau und Jakob, zusammenbringen. Die waren verfeindet. Und Gott will sie zu Freunden machen. Gott hat es geschafft. Aber zuerst einmal ist er Jakob begegnet, der gesegnet werden wollte. Oh Gott, ich will gesegnet werden. Um jeden Preis, koste was es wolle. Vergiss es, hetzt nicht so viel. Diese Hetze ist vom Teufel. Weißt du, dass du von Konferenz zu Konferenz, von Meeting zu Meeting gehst? Bleib ruhig. Wenn Gottes Stunde kommt, dann geht es nicht mehr weiter. Dann funktioniert nichts mehr. Dann bist du so in der Sackgasse, so in die Enge getrieben, dass es gar nichts läuft. Du musst vor ihm kapitulieren. Gott hat es geschafft, was Jakob nicht für möglich hielt, dass er sagt, du, ich muss auf meine kleinen Kinder aufpassen, ich kann gar nicht mit dir so mitrennen. Und ich muss auf die Schafe, pass auf, es geht sogar auf die Mutterschafe und die kleinen Lämmer, ich muss auf alles Rücksicht nehmen. Dieser Jakob ist ein rücksichtsvoller Mensch geworden. Durch die Schule Gottes, durch die Hausaufgaben, die er gemacht hat. Esau und Jakob waren ganz grundverschieden. Doch nur Gott bringt es zusammen. Das, was der eine hat und das der andere nicht hat. Und was der eine hat und der andere nicht hat. Gott ist es, der das, diesen Ausgleich schafft. Für Gott war das nur ein Kinderspiel. Aber für beide, für Esau und für Jakob, sind es 21 Jahre gewesen. Für beide haben das gelernt. Und Geduld, weißt du, das ist was ganz wichtig. Geduld ist eine Gnade Gottes, wenn du geduldig werden kannst. Den Mund halten kannst. Und nicht immer schnatterst. Weißt du, das ist ein Problem bei vielen Christen, die reden viel zu viel. Die versauen mehr. Weißt du, ich kenne Frauen, Gott segne die Frauen. Aber weißt du, Frauen, da legen sie extra auf dem Nachttisch eine Bibel oder ein Buch, das musst du unbedingt lesen, Mende. Verstehst du? Nein. Der soll sich selber sein Buch kaufen, sich selber danach sorgen. Du kannst nur vorleben. Wir können Menschen die Gnade Gottes vorleben. Aber die Gnade Gottes machte beim Jakob möglich, dass er nicht mehr dachte, ich muss jetzt den Segen unbedingt haben. Du kannst, weißt du, da dem Esau den Segen abgeluchst. Aber jetzt können sie miteinander reden, wie Menschen. Und das ist die Gnade. Und das hat die Geduld bewirkt, dass sie sich wieder treffen können. Die Zeit war reif. Sie konnten wieder einander grüßen, einander annehmen, konnten sich einander vertragen. Du gingst links und ich gehe rechts. Wir kennen diese Geschichten der Bibel, dass man ganz gelassen sein kann, dass man nebeneinander leben kann oder dass man, was weiß ich, große Busenfreunde sind. Weißt du, die Gnade und die Geduld schafft es, dass man sich gegenseitig ergänzt, wieder einander helfen kann. Wie heißt es einmal in einem Psalm, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht, Schwestern auch, meistens ist es bei den Schwestern ein größeres Problem wie bei den Brüdern, aber damals waren die Brüder das Problem. Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beieinander sind und wohnen. Und da verheißt der Herr Segen. Jetzt hat er bloß gemerkt, Segen ist ganz was anderes, als nur von Vater Isaak berührt zu werden. In Eintracht leben. mit sich selber, Seele, Geist und Leib, da sind die meisten Leute schon schizophren und gespalten. Und die können nicht warten, bis Gott etwas getan hat an ihrer Seele oder an ihrem Geist oder an ihrem Körper. Esau machte ein großartiges Angebot, verstehst du auch, das ist verlockend. Ich bin bereit, ich nehme deine Buben auf die Schulter, ich schütze dich vor dem Plünderer und Weglagerer, ich stehe dir zur Verfügung immer, muss mir noch ganz schnell anrufen. Er war um seinen Bruder sehr besorgt. Du siehst, wie Gott das Herz von Esau verwandelte. Ihm lag das Wohlergehen Jakobs am Herzen. Ihm soll nichts zustoßen und nichts Negatives passieren. Esau war ein Mann des Militärs. Er kannte sich in dieser Region aus. Da war er zu Hause. Auch seine Buben waren vielleicht schon im Kampf mitgeübt. Aber er war immer noch der Alte. Ich mach das. Ich schaff das. Bei mir geht es. Yes, we can. Oder wir schaffen's. Wir kennen diese guten Sprüche alle. Esau war ein Treiber. Er wollte nur vorwärts kommen. Und du siehst, was ist das, der Jakob 2G? Total, die beiden sind ein Gegensatz. Er wollte schnellen Erfolg, schnelle Siege, schnell ans Ziel kommen, schnelle Durchbrüche. Und das ist nicht immer richtig. Auch geistlich. Ich möchte euch warnen. Ich bin schon so viele Jahre Pastor und ich habe so vieles schon erlebt und selber erlebt, hautnah erlebt, was es ist. Weißt du, nicht unbedingt Dinge, wenn sie passieren. Halleluja, Lob und Dank. Manchmal braucht es sehr viel Zeit. Viele Leute sind gar nicht reif, gar nicht mündig für die Segnungen Gottes. Die verschlucken sich oder kriegen einen falschen Hals. Schnelle Lösung, das wollte Esau. Er war immer noch der Gleiche. Das sind Zwillingsbrüder, wahrscheinlich eineiige gewesen, verstehst du, sind beide gleich gewesen. Und doch ist aus dem einen was anders geworden. Er hat sich anders entwickelt. Und er war noch der, der auch einmal der Jakob gewesen ist. Schnelle Siege, schnellen Siegen, schnelles Vorwärtskommen, schnelle Ziele erreichen. An der Ferse hielt er sich fest, dieser arme Jakob im Mutterleib. Vielleicht war er nur 16 Sekunden oder Minuten. Ja, später ist er so gekommen und Jakob wusste, mein Bruder, weißt du, der hat immer noch keine Geduld. Mit dem kann ich nicht mitgehen. Und du musst aufpassen, wenn du mit Leuten zusammen bist, mit Leuten zusammen lebst, mit Leuten zusammen arbeitest, die keine Geduld haben. Du kannst lieber einen Sack Flöhe hüten, als mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, die keine Geduld haben, die keine Rücksicht nehmen. Und Jakob weiß, du, ich habe noch meine kleinen Buben da. Und die jungen Schafe und so weiter. Und er weiß, Esau weiß von dem allem gar nichts, von den Schwachen und Kleinen und Geringen und Einfachen, die nicht mitkommen. Und er selber humpelt, dieser Jakob. Gott hat an ihm ein Zeichen gesetzt. Deshalb essen die Juden keine Sehnen bis heute, weil ihr Vorfahre da hinkte. Weißt du, aber er hat gelernt, Rücksicht zu nehmen, sich nicht zu überfordern und vor allem auch nicht andere zu überfordern. Wir neigen immer dazu, dass wir andere überfordern. Manchmal Christen, die schon länger gläubig sind, die haben ein Problem. Weißt du, das geht so langsam. Also in deinem Alter, wenn ich manchmal denke, verstehst du, in ihrem Alter, sie haben vergessen, dass sie Kinder waren. Verstehst du, dass sie auch mal Krach gemacht haben. In deinem Alter war ich schon so weit. Oft muss ich manche Leute korrigieren in meinem Dienst und sagen, denk dran, wie war es nach deiner Bekehrung? Du hast auch so viele dumme Fragen gestellt und dumme Sachen gemacht und aus der Reihe getanzt. Das hast du alles vergessen? Ja, das war mal alles früher. Verstehst du, wir denken, wir behandeln andere von unserer Sicht aus unserer Warte. Dieser Esau war noch nicht in der Schule Gottes. Aber wenn Gott uns mal in die Schule nimmt und wir seine Lektionen durchnehmen, das Große ist, Gott ist geduldig. Er ist langmütig. Weißt du, wir sollen werden wie Gott. Und eine Eigenschaft Gottes ist, dass er langmütig ist. Der kann warten. 1000 Jahre, das ist für den kein Problem. 10.000 Jahre, kein Problem. Ewigkeit, kein Problem. Und jetzt müssen wir, und das ist eine Eigenschaft, die wir lernen sollen, warten. Warten, langmütig sein, was das auch immer heißt, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Jakob wusste, mein Bruder geht immer von sich aus. Und es ist gefährlich, Brüder und Schwestern, wenn wir von uns ausgehen. Wir sind nicht der liebe Gott. Wir sehen in das Herz der Menschen nicht hinein. Weißt du, das, was du kannst, kann der andere nicht. Der ist noch gar nicht so weit. Der hat diese Lektionen alles nicht durchgenommen oder nicht gelernt. Der versteht nicht. Er ist noch nicht auf die Nase gefallen, so wie du. Er ist nicht enttäuscht worden. Hier ist auch er glaubt, was er kann, das müssen auch die anderen können. Geduld. Vergiss es. Geh nicht von dir aus für andere. Du bist nicht der Richter der anderen. Weißt du, du musst die anderen nicht verdammen. Aber du musst keine Ansprüche stellen. Der ist ein Eigentum Gottes. Fällt er seinem Herrn. Steht er, so steht er seinem Herrn. Wer bist du? Esau, was er versteht, das müssen auch andere verstehen. Nein. Gott hat jedem was Besonderes gegeben und der andere interessiert sich gar nicht um diesen Dreck. Wo du dein Steckenpferd hast, das musst du doch wissen, das steht doch in der Bibel schwarz auf weiß. Vergiss. Weißt du, geh nicht von dir aus. Esau ist immer von sich aus gegangen. Was mir gelingt, das muss den anderen auch gelingen, was ich kann. Paulus sagt, wir sollen die Schwachen tragen. Was ist denn das? Das ist geduldig zu sein mit den Schwachen. Esau glaubt, was er sich selbst zumutet und zutraut, dass er auch den anderen das zumuten und zutrauen kann. Er geht immer von sich aus. Wisst ihr, ihr Lieben, wir haben ein Problem als Christen. Wir müssen vom Herrn ausgehen. Durch ihn vermag ich alles. Er macht es möglich. Er ist es, der uns hilft. Er ist es, der uns zur Seite steht. Jakob lehnte dieses Angebot von seinem Bruder ab. Es ist gut gemeint, es ist lieb. Es ist ein guter Ratschlag. Die Freunde Hiobs, die sind immer von sich ausgegangen, diese Philosophen. Du glaubst zu wenig, betest zu wenig, singst zu wenig. Was weiß ich, fürchtest Gott zu wenig. Die gehen immer von sich aus. Das sind diese Seelsorger. Auch die Seelsorge ist gefährlich. Wenn man in der Seelsorge dann zuhört, die meisten Leute gehen von sich aus. Warum studiert einer Psychologie? Weil er einen Knacks irgendwo hat und will wissen, was ist der Grund für meine Probleme? Wie kann ich mir selber helfen? Deshalb studieren die meisten Psychologie, um rauszufinden. Oder andere studieren Heilpraktiker, um selber gesund zu werden. Um ihre Krankheiten besser in den Griff zu bekommen. Deshalb müssen wir aufhören, von uns auszugehen und von uns aus was tun. Jakob lehnte das schöne Angebot ab. Ihm taten die kleinen Kinder leid, die säugenden Schafe und die Kühe oder der ganze Nachwuchs. Du musst vorstellen, da geht man mit so einer Herde. Und er wollte lieber langsam, aber sicher vorwärts gehen. Was will ich sagen hier damit? Was Gott mir gezeigt hat? Weißt du, wir sollen auf die Schwachen Acht haben. Die Schwachen in der Gemeinde, die Schwachen in unserem Umkreis. Paulus sagt, dem Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Und wenn ich merke, ein Schwacher hat Probleme mit dem und dem und dem, würde ich nicht einmal, ich würde kein Fleisch anrühren, würde kein Glas Wein in der Hand nehmen. Um der Schwachen willen. Achte auf die Schwachen. Achte auf deine Schwächen. Weißt du, du solltest auf deine eigenen Schwächen zuerst mal achten. Wenn du das gelernt hast, auf deine Schwächen, dann kannst du auch die anderen viel besser verstehen. Und wir sind nur so stark, eine Kette ist so stark, wie das schwächste Glied in der Kette ist. Er wollte, dass niemand zurückbleibt. Esau verstand seine Argumente nicht. Und ja gut, das ist mein Bruder, der hängt an seine Schafe und seine Kleinvieh und was alles noch da ist. Er zog mit seinen Männern davon. Und du wirst erstaunt sein, manche Leute lassen dich in Ruhe. Die verstehen dich nicht, weil du sagst, du, ich muss den Herrn fragen. Ich muss mich auf Gott konzentrieren. Ich muss mal durchbeten. Ja, ich muss mal mir Gedanken machen. Perfekte Leute, Jehovas Zeugen oder andere Sektierer, die wissen alles parat. Er steht in der Bibel auf Seite sowieso. Aber ein vernünftiger, anständiger Mensch, ein gläubiger Mensch, der sagt, du, ich muss mal nachforschen, ich muss der Sache nachgehen, ich muss mal die Frage mir mal richtig vor Augen stellen und suchen und forschen. Verstehen wir die Argumente Jakobs? Das waren Gottes Argumente. Es geht nicht so schnell. Gott hat auch die Welt an einem Tag schaffen können, dass wir, klacks, die Welt wäre gestanden. Aber Gott hat 7 Tage gebraucht. Das sind 7 Epochen. Es könnten tausende von Jahren gewesen sein. Und Gott hat zuerst das eine geschafft, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Und genauso arbeitet Gott in unserem Leben, diese neue Schöpfung. Da kommen Christen und sagen, hast nicht gelesen, was der Paulus in Korinther schreibt? In Christus sind wir eine neue Schöpfung. So steht es nicht in der Bibel, meine Leute. Da heißt es, ein Neues ist im Werden. Morgen ist ein Stück wieder, übermorgen passiert wieder ein Stück. Und dann wird wieder was, da passiert mal eine Weile gar nichts. Ein Neues ist im Werden. Klingt wunderbar, ich bin eine neue Schöpfung. Und dann preisen wir Gott und springen hoch in die Luft. Aber das ist nicht der Fall. Auch in der Gemeinde gibt es verschiedene Schichten, verschiedene Arten von Menschen. In der Gemeinde gibt es Neubekehrte, es gibt Behinderte, meine geistlich Behinderte. Es gibt Hinkende wie der Jakob. Es gibt auch Marathonläufer in der Gemeinde. Auch das gehört dazu. Da gibt es Leute, weißt du, jeder ist anders. Der eine als Antilope geschaffen und der andere als eine Schnecke. Und Gott hat eine Vielfalt. Eine Vielfalt. Der eine ist ein Renner, der andere ein Hopser, so ein Frosch. Und Gott liebt sie alle. Weißt du, in der Gemeinde Jesu gibt es die Starken, die Draufgänger, die Pioniere. Und jetzt bitte halte ich fest, in der Gemeinde gibt es auch die Ängstlichen, die Feiglinge, die Lahmen. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Und wenn du ehrlich bist, die meisten haben Angst, wenn es darauf ankommt. Wenn es darauf ankommt, es muss dein Kopf ab. Verstehst du? Wer geht zu den ISIS und lässt sich köpfen? Wer bietet sich da als Geisel an? Die wenigsten. Verstehst du? Wir müssen reif werden. Oder wir denken, ja, ich kann ein Märtyrer für Jesus werden. Das wirst du, wenn du Jesus ernst nachfolgst. Aber das kannst du von dir aus nicht. Erst wenn du durch die Schule Gottes gegangen bist, beim Heiland gewesen bist. Und was hat der Herr Jesus zu Petrus gesagt? 3 Jahre lang lässt er den studieren. Wenn du dich mal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Und dann hat der Herr zugelassen, dass der Petrus den Herrn Jesus verleugnet. Und so ein Waschlappen, so ein Feigling, bei so einem kleinen Mädchen kapituliert und macht schon in die Hosen. Ich kenne den nicht, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Deine Sprache verriert. Vielleicht hat sie sogar aus seiner Hand Brot genommen, damals bei der Speisung von diesen Tausenden. In der Gemeinde gibt es die Ängstlichen. Die gibt es. Und die Gemeinde Jesu ist deshalb nicht schlecht. Weißt du, diese vollkommene, das Volk Gottes ist ein Bund gemischt. In der Gemeinde gibt es die Stillen, die Ruhigen, die Unscheinbaren. Und der Herr braucht auch die Stillen im Lande. Glaub mir das. Der Heiland würde heute noch am Kreuz hängen, wenn nicht Josef von Arimathea und Nikodemus, so unscheinbare Jünger Jesu, die heimlich Jesus nachfolgten, sogar bei Nacht und Nebel, dürfen die Jesus abnehmen vom Kreuz. Die anderen haben sich alle verkrochen, diese ganzen Helden, wir werden sterben für dich, Herr, wenn es sein muss. Also Gott braucht diese Leute, um sein Werk zu vollenden. Was wäre das Reich Gottes ohne Josef von Arimathea und von Nikodemus, ohne Nikodemus geworden? Es gibt die Vorsichtigen, die immer, wir müssen abwägen, wir müssen prüfen, wir müssen nachsehen, wir müssen mal wirklich studieren. Es gibt die Umsichtigen, die Kritischen, die Langsamen, die Verletzten, die gibt es auch in der Gemeinde, die humpeln. Und wir müssen Rücksicht nehmen auf die Verletzten. Es gibt so viele Leute, die verletzt sind durch böse Worte, Gemeindegeschädigte. Verstehst du, die irgendwie vom Weg abgekommen sind. Es gibt die Eingeschüchterten. Aus Angst vor den Juden haben die sich versteckt. Und der Hirte muss auf alle Schäfchen Rücksicht nehmen. Also Pastor sein ist das also schon eine Aufgabe, glaubt mir das. Pastor sein. Weißt du, niemand darf überfordert werden, niemand unterfordert und so auszugleichen. Wir haben der Schäfer, der immer so alle 2-mal im Jahr bei uns in Heilbronn vorbeikam auf der Weide, also unserem Gelände. Und eines Tages kommt er daher, hat so ein Schäfchen auf die Schulter und hat die Beine von diesem Schäfchen verbunden. Und dann sage ich, was ist mit dem Schäfchen los? Dann sage ich, ich habe ihm die Beine gebrochen. Sage ich, sieh, ich war schon drauf und dran, Tierschutz anzurufen, dass der die Schäfchen so quält. Ich habe dem Schäfchen die Beine gebrochen. Er hat sowas unverschämt und dann diskutiert er, hat gemerkt, dass ich da irgendwie aggressiv werde und ärgerlich werde und es nicht verkrafte. Dann sagte, wissen Sie, aus diesem Schäfchen wird mal ein Leithammel werden. Aus diesem Schäfchen wird mal ein Leithammel werden. Ich musste ihm die Beine brechen, denn er war so flink, der ist ihm ständig weggelaufen, ständig woanders hingerannt. Und so weiter. Dieses Schäfchen wird eines Tages Leithammel werden. Und Gott weiß, wie er aus dir einen Leithammel machen kann. Und dann wundere dich nicht, wenn du dann eingekippst auf die Schulter des Hirten getragen wirst. Nimm Rücksicht. Jeder hat eine andere Prägung, hat andere Erfahrungen, auch in einem Jüngerkreis. Weißt du, da waren die Jünger total verschieden, grundverschieden. Die waren wie Wasser und Feuer miteinander. Da haben sie sich gezankt, wer ist der Größte im Himmelreich. Da waren die Zeloten, da waren die Zöllner, da waren verschiedene Temperamente drin, verschiedene Charaktere drin. Du musst, weißt du, Jesus muss diese alle zusammenbringen. Das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Verschiedene Bildungsgrade. Der Johannes, verstehst du, ein sanfter, netter, aber auch sehr harter. Donnersöhne kommt er, von den Donnersöhnen kommt er. Jesus hat sie alle getragen. Deshalb sagt auch Jakob, du, ich bin der Gott Isaaks, der Gott Abrahams und Gott Jakobs. Das ist, was Gott tut. Diese Eigenschaft Gottes, dass er jeden anders behandelt. Ich muss mit meinen Schäfchen hier sein, sagt Jakob. Ich muss mit meinen kleinen Kindern dabei sein. Einigen geht es nicht schnell genug, mein Lieben. Weißt du, jeder ist anders. Der eine fasst das gleich auf, kapiert es, und der andere blickt gar nicht durch. Wir dürfen auf die anderen nicht schimpfen und ihnen nicht den Heiligen Geist absprechen und die Gnade Gottes. Wir sind alle gleich, wir sind alles Gnadenkinder. Dem einen gibt es schneller, bei dem anderen geht es nicht so schnell auf. Da spielt auch der Boden eine große Rolle, der Acker. Du kennst ja dieser vielfältige Acker. Der eine nimmt es auf. Und eigentlich wir Menschen, wir sind nicht nur die, die unter Dornen fallen oder auf den Weg fallen oder sonstiges. Nein, du machst all diese vielfältige Acker selber durch. Das bist du letztendlich. Weißt du, da kommen Sorgen und das erstickt. Da hast du in der Versammlung was Feuer und Flamme. Sagst, oh, der Herr, mein Gott, kann alles. Ich springe mit meinem Gott über die Mauern. Und dann kamen Probleme, Anfechtungen, Widerspruch, Widerstand, Verleumdung, was auch immer. Weißt du, und bei den anderen ist die Hitze zu heiß, die Anfechtung, der Stress zu viel. Wir sind der vielfältige Acker. Und dann der eine trägt 60%, der andere 30% und der andere 100% an Frucht. Und das hängt, wie wir bearbeitet wurden, wie der Boden bearbeitet wurde. Ob die Dornen entfernt wurden, ob der Boden weich geklopft wurde. Einigen geht es nicht schnell genug, anderen graut es. Weil wenn sie hören, jetzt die nächste Etappe, wir verändern uns, wir ziehen um. Verstehst du, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, Entschuldigung. Und der, weißt du, plötzlich verändern wir uns, oder Gott verändert uns. Jetzt ziehen wir um. Die nächste Etappe. Einige brauchen auch Heilung, weil sie zu sehr verletzt sind durch, was weiß ich, irgendwelche Dinge, die sie nicht verstanden haben. Meistens haben sie sich verschluckt. Andere sind erschöpft. Auch das gehört zum Christenleben. Weißt du, das ist so viel, da ist so ein Stress, was ich so alles noch überwinden muss, was ich verarbeiten muss. Bei Gott, er will, dass wir mitkommen. Da soll keine Klaue zurückbleiben, hat der Herr gesagt, als sie aus Ägypten auszogen. Ja, ihr nehmt die Frauen mit. Oder ihr nehmt eure Stiere mit. Oder ihr nehmt das und das mit. Nein, da müssen alle mit. Und das ist, was Gott will, dass alle mitkommen und alle mitgehen und alle das Ziel erreichen und alle ins gelobte Land kommen. Wir müssen uns nach den Schwächsten richten. Das ist für die Gemeinde ein Wort, für die Gläubigen. Wir sollten da einfach auf das schwächste Glied achten. Nicht auf die großen, starken, sondern auf die Schwachen, die nicht so geistlich sind, die nicht so viel Informationen von Gott haben. Da muss ich nicht gleich alles erzählen. Da kriegen sie Minderwertigkeitskomplexe. Wenn ich so manchmal Zeugnisse höre von Christen, weißt du, da denkst, Mann, ist da weit. Aber wenn du hinter der Fassade mal guckst, das ist alles nur Dampf. Alles nur aufgeblasen, alles nur Luftblase. Aber da denken sie, wie die erzählen. Als ich nach Heilbronn kam, habe ich einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der hat gebetet, lieber Gott, Weil er so gebetet hat, habe ich gedacht, Mensch, der spricht wie der Herrgott bald. Und dann habe ich herausgestellt, dass er geistlich ein Waschlappen war. Aber redet, verstehst du? Das täuscht uns manchmal. Und da täuschen wir uns am Menschen so oft. So stark, wie wir innen drin sind, so stark sind wir wirklich nicht, wie wir reden. Und dann habe ich andere Leute kennengelernt, eine liebe Schwester in der Gemeinde, die hat geplärrt, wenn sie gebetet hat, oh Herr Jesus, du kennst mich, du verstehst mich. Aber was war das? Das war eine ganz grobe Schachtel. Die war hart, aber da in der Gemeinde dem lieben Gott was vormachen. Wir können Gott nichts vormachen, meine Leute. Gott sieht uns, wie wir sind, hinter der Fassade. Vielleicht ist die Fassade prima, aber das Mauerwerk ist morsch. Gott überfordert uns nicht. Er richtet sich nach unserem Tempo, wie wir sind. Nachher dieser Bruder, weißt du, da gibt es so Geschichten, aber dieser Bruder hat große Probleme in der Ehe gehabt. Und ich habe nachher noch seine Frau getauft. Aber bis er gesagt hat, Bruder, du musst runter von deiner Geistlichkeit. Meine Frau betet nicht. Vielleicht betet sie mehr, als du glaubst. Und dann gab's Spannungen, verstehst du? Und die kam mal zu mir in den Seelsorge und sagte, weißt du, mein Mann versteht nicht, er glaubt, dass ich ungeistlich bin, aber ich liebe den Heiland, ich mag den Heiland und so weiter. Aber der Mann hat gedacht, sie muss genauso temperamentvoll, so enthusiastisch beten. Gott achtet auf jeden Einzelnen und wir sollen mit Gott reden, wie unser Schnabel gewachsen ist. Um Menschen zu führen, braucht es viel Erfahrung, viel Liebe und vor allem braucht es Geduld und Weisheit. Lass es. Der lernt es noch. Der lernt es noch. Wahre Hirten denken immer so wie Jakob. Also lass doch den Esau laufen. Esau kennt nur Drill, kennt nur Gesetz, nur Kommando, nur Befehle, nur vorwärts, nur Kasernenhof. Aber Jakob hat Mitleid gelernt. Weil Gott mit ihm Mitleid hatte, als er auf der Flucht war. Weißt du, da hat schon die Barmherzigkeit Gottes erlebt. Da liegt der Bursche nachts unter Sternenhimmel und dann sieht er diese Himmelsleiter und dann sagt Gott, ich bin mit dir. Und dann die ganze Zeit, der hat 21 Jahre nichts von Gott gehabt. Steht nicht, dass Gott sich ihm offenbart hätte, dass Gott mit ihm geredet hätte, dass Gott ihm eine Verheißung gegeben hätte. Überhaupt nicht. 21 Jahre war Leerlauf. Das war Geduld. Er musste schuften dafür seine Frauen, für sein Vieh. Hat er keine Zeit mehr, nach dem Himmel auszugucken. Und erst als er wieder mit Gott redet, wir wissen, als er dann wegging und die Sonne ging unter. Und 21 Jahre ist die Sonne nicht mehr aufgegangen, geistlich. Bis er wieder mit Gott gerungen hat. Und wo er sagte, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann heißt es wieder, lies mal nach die Geschichte. Und die Sonne ging wieder auf. Und die Sonne ging wieder auf. Weißt du, man kann nicht plötzlich barmherzig und gnädig und gütig sein und geduldig. Das ist ein Prozess. 21 Jahre Leerlauf, 21 Jahre nichts von Gott empfangen, nichts von Gott gehört. Und plötzlich, du siehst, wie Jakob gereift ist, tun ihn die Lämmer leid, die Unerfahrenen, die Unreifen, die Unterentwickelten, die können den Marsch nicht mitmachen, da wo wir hinwollen. Sie können noch nicht mit den Erwachsenen und mit den Kamelen Schritt halten. Jakob denkt plötzlich anders. Und jetzt hör zu, er denkt an die Gebrechlichen. Er denkt an die Gebrechlichen. Du weißt, was Gebrechliche sind? Die waren einmal stark. Die waren einmal mobil. Die konnten einmal alles, aber da ist irgendwas passiert. Irgendwo, ja. Eine Krankheit, ein Verlust, eine Katastrophe durch irgendeinen Umstand. Weißt du, dass sie einmal nicht mehr können. Und wir müssen auch das verstehen. Und das ist, was ich hier weitergebe, ist ein Stück Seelsorge. Dass wir Leute verstehen, die sind zerbrochen. Die haben irgendwo was Enttäuschendes erlebt. Jakob ist plötzlich liebevoll, rücksichtsvoll, verständnisvoll. Das ist, was der Heilige Geist gewirkt hat. Weißt du, ich hätte vieles falsch gemacht in meinem Leben, wenn Gott mich nicht bewahrt hätte. Ich war ein Mensch, der auch so wie der Esau, vorwärts, auf, in die Mission, sofort. Kann ich nicht so lange warten. Und wenn jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Bruder Matutis, ich kann an Jesus nicht glauben, Ich kann Gott nicht vertrauen. Ich weiß, es existiert, den gibt es. Ich hätte dann am Schopf genommen, links und rechts eine Ohrfeige. Was ist denn, du willst Christ sein und kannst nicht glauben, bis Gott mich in die Grube fallen ließ, bis ich nicht mehr beten konnte und nicht mehr glauben konnte und nicht mehr wollte. Und dann, ich weiß, was es bedeutet, wenn Gott dann Gnade an einem schenkt. Und diese Zeiten, wo du nicht mehr beten kannst, nicht mehr glauben kannst, nicht mehr singen kannst, nicht mehr predigen kannst. Ich habe sogar meinen Dienst quittiert. Ich habe gesagt, da kam Bruder Dieter Knospen und sagte, Dieter, schick einen anderen Prediger, ich kann mal nicht predigen. Ich melde mich ab von der Predigt. Ich leite die Gemeinde mehr. Ich wohnte zwar oben, ich habe zum Fenster runtergeguckt, wer kommt in die Versammlung, wer predigt heute. Neugierig war ich trotzdem. Aber ich konnte nicht mal Tischgebet mehr sprechen. Kannst du sowas vorstellen? Und trotzdem habe ich an den Sieg Jesu geglaubt, an die Herrlichkeit Gottes geglaubt. Und deshalb, ich verstehe heute, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich kann nicht glauben, dann kann ich sagen, Bruder, ich verstehe dich vollkommen. Das ist normal. Alles andere ist nicht normal. Was du da behauptest. Ich kann's. Nein, wenn Gott uns die Gnade schenkt. Ja, und dann kriege ich einen Brief. Plötzlich habe ich dann angerufen und gesagt, jetzt, ich kann wieder predigen. Brauchst niemand mehr schicken. Und dann habe ich gepredigt. Aber nach Wochen kriegt einen Brief von meinem ehemaligen Bibelschullehrer aus Barbados, Westindien, das ist in der Karibik irgendwo. Dann schreiben sie, kannst du den Brief weiterleiten an Geschwister Matutis? Und dann schreiben sie, wir haben von Gott einen Auftrag, eine Bürde bekommen, 15.000 Kilometer weg, für euch zu beten und zu fasten. Und die Zeit war genau von dann bis dann, da wo ich nicht mehr geglaubt habe. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du nicht mehr glauben kannst, glauben andere für dich, ob du es verstehst oder nicht. Richard Wurmbrand hat mir erzählt mal eine Geschichte von irgendjemand oder von ihm selber, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall, er war so tief unten, der sagt, ich komme aus diesen rumänischen Gefängnissen nicht mehr raus, ich bin verdammt hier durch die Gehirnwäsche und alles, was ich so erlebe. Also ich war so verzweifelt, aber dann hat sich wieder gefangen. Und später kam es raus, er predigt irgendwo, ich glaube, das war Richard selber, er predigt irgendwo und dann kommt jemand zu ihm und sagt, ich weiß nicht, kannst du mir die Deutung sagen, was das bedeutet? Ich habe da bestimmte Zeit von dann bis dann für Nummer 545 oder so beten müssen. Ich habe da beten müssen, kannst du dir was vorstellen, was das bedeutet? Ich habe gebetet und habe einfach meinen Auftrag erfüllt. Ich habe für die Nummer 545 gebetet und dann aber war die Last wieder weg. Dann sagt der Bruder, was ist du? Ich war in der Zelle 545. Ich war dort, ich konnte an Gott nicht mehr glauben. Und plötzlich kam wieder Licht. Du hast mich durchgetragen, durchgebetet. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir lernen zu beten, wenn der Heilige Geist sagt, uns zu beten. Da singen wir in einem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, glaube ich. Da heißt es, wie viel Heil geht verloren, wenn wir uns nicht wenden im Gebet. So viele Leute gehen verloren. Wir haben eine Bürde, da steht jemand uns vor den Augen. Wir denken eine Nummer, eine Zahl oder eine Landkarte, ein Haus irgendwo. Und wir sollen Gott gehorchen. Das ist geistliches Leben. Das ist geistliche Kriegsführung. Wenn du das verstehen willst, es gibt nicht geistliche Kriegsführung, aber das sind wir im Kampf. Der Herr muss uns die Gebetslast aufs Herz legen und dergleichen. Und dann beten wir und dann ist die Sache vorbei. Das Gebet ist erhört, Gott hat Gnade geschenkt, ein Engel kam und stärkte. Ich werde morgen auch darüber sprechen. Weißt du, wir brauchen viel mehr Engeldienste, dass Engel uns besuchen. Und unsere Gebete werden oft verhindert, ihr Lieben. 21 Tage beim Daniel, er betet. Und dann kommt der Engelfürst angerast und sagt, du, hier ist die Botschaft. Du hast gebeten und dein Gebet wurde sofort erhört, als du gebetet hast. Aber der Fürst von Medien und Persen hat mich aufgehalten. Du glaubst gar nicht, was da in der unsichtbaren Welt sich abspielt. Wenn du eine vernünftige Brille hättest, 3D, nein, 5D, dann würdest du die Dinge sehen, was da alles passiert um dich herum. Dann würdest du hellwach sein und dann würdest du wissen, wie die Engel um dich herum kämpfen. Denn die, die Gott fürchten, um die lagern sich die Engel. Wie sie dich beschützen wollen, bewahren wollen. Und du denkst, oh Gott, das geht alles viel zu langsam. Vergiss es. Die Botschaft kam. Da wirst du geduldig. Da wirst du sanftmütig. Jakob ist plötzlich liebevoll. Plötzlich hat er diese gewaltige Veränderung erlebt. Und es hat nur der Heilige Geist in sein Leben vollbracht. dass er nicht mehr die Gebrechlichen verachtet. Weißt du, und zwar nein, die sind für ihn auch keine Last mehr. Die kommen alle mit. Und so schnell wie die mitkommen, so schnell sind wir auch in Wirklichkeit. Früher waren sie auch mal schnell, diese Gebrechlichen. Die waren auch mal vorne an. Die waren auch mal flink, gelenkig, flexibel und knackig. Aber irgendetwas ist passiert. Weißt du, wir gehen manchmal durch die Tiefen. Ein Mann Gottes, ich habe diese Predigt gehört, ein junger Pastor predigte in der Stadt. Nein, zuerst einmal diese Geschichte, damit ihr wisst, um was es wirklich geht. Ein Bibelkolportier, ein Bibelhändler, ging von Abteil zu Abteil, hat im Zug in der Schweiz Bibeln verkauft. Darf ich Ihnen eine Bibel anbieten, Wort Gottes, was Kostbares? Und einfach so billige Bibeln angeboten. Und dann sitzt ein Gottesleugner, ein Gottesspötter oder Lästerer und Spötter, ein reicher Mann, und sagt: Was haben Sie da? Ja, Bibel, das Wort Gottes. Ich kaufe Ihnen den ganzen Koffer ab. Kauft den ganzen Koffer auf, dreht den Fenster runter und schmeißt zum Fenster raus. Unser Bruder kriegt einen seelischen Knacks. Sagt er, das teure Wort Gottes hat er rausgeworfen. Und dieser Bruder ist ihm geistlich kaputt gegangen. Der hat die Bibel gekauft und zum Fenster rausgeworfen. Das Geld hat er gegeben. Das war ja sein Geld, seine Bibeln. Aber er hat zum Fenster rausgeworfen, das Wort Gottes. Und dann passiert es, dann hört er in Genf, hört er, dieser alte Bruder war gebrochen, hat auch einige Probleme gehabt, ist süchtig geworden zum Teil. Verstehst du, Probleme bekommen. Dann hörte das ein Evangelist, ein dynamischer Prediger, Alexander hieß er. Und das ist dieser dynamische Prediger und der predigt. Dann sagte er, möchte ich mal hören. Und dann sagte ich möchte, dieser Prediger nachher gibt sein Zeugnis, seine Einleitung, ich möchte einmal dem Mann in der Ewigkeit danken. Ich war lebensmüde, wollte mein Leben Schluss machen, ich lag auf den Schienen und habe gewartet auf den Schnellzug, der dann vorbeikommt und mich überfährt. Und dann, während ich so auf der Schienen liege, sehe ich einen Koffer. Und da bin ich neugierig geworden, ich bin auf den Koffer zugegangen und was waren? Ein Koffer voller Bibeln. Dem Bruder kommen Tränen. Dann sagte er, guck mal an. Und ich habe meinen Dienst quittiert und dieser Mann hier steht jetzt vorne, hat nachher auch die Bibelgesellschaft gegründet und weitergeleitet und so weiter. Aber du siehst, es müssen Dinge passieren, der eine zerbricht und der andere steht auf. Der andere steht auf. Plötzlich liegen Jakob hier, die alten Schafe, die Mutterschafe am Herzen. Das ist plötzlich, bekommt ein ganz anderes Herz. Und dieser Bruder ging dann zu und hat nachgefragt nachher, wo war das, wann war das und so weiter. Und das war genau seine Bibeln, der Koffer Bibeln. Und ich möchte dem Mann danken. Jetzt ist die Zeit gewesen. Er hat dann weiter Gott gedient, dieser Bruder, dieser ältere Bruder. Wir haben hier einen neuen Jakob vor uns. Ein total veränderter Jakob. Weißt du, manchmal brauchen wir Erfolgserlebnisse, manchmal brauchen wir Gnadenstunden, manchmal müssen wir warten, bis das und das passiert. Vielleicht, du bist zerbrochen, dein Auftrag ist erfüllt worden. Verstehst du diese Geschichte? Jakob ist wie Gott. Er hat Zeit, sehr viel Zeit. 7 Jahre für die Lea, 7 Jahre für die Rahel, 7 Jahre für die Schafe. Und dann immer wieder reingelegt und Gott war mit ihm. Wir müssen uns nicht treiben und jagen lassen. Der Teufel treibt uns. Gottes Mühlen arbeiten fein, sehr fein. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Schnell, schnell, schnell. Gott will gesunde Kinder haben, gesunde Gemeinden, gesunde Schafe, gesundes Volk. Und du musst dich nicht treiben lassen. Das ist die Botschaft, die ich dir weitergeben möchte. Von niemand, auch nicht vom Pastor. Von niemand. Du sollst so gehen, wie der Geist dich leitet, wie der Geist dich führt, wie Gott es erlaubt, dass du gehen kannst. Als Schnecke oder als Antilope. Weißt du, Gott will, dass du dich bei ihm wohlfühlst. Das war okay, ist gut. Nach deinem Tempo geht Gott mit. Verstehst du? Ohne Druck und ohne Manipulation und ohne Stress. Gott geht so, wie du es verkraftest. Stress macht die Leute krank. Und das ist auch der fromme Stress. Das macht die Leute so kaputt. Also heute wirst du so überfüttert vom Internet, von was weiß ich, von allen möglichen Dingen. Gott hat Jakob aus diesem ganzen frommen Stress erlöst. Ich will gesegnet werden, verstehst du, plötzlich ist ihm vollkommen wurscht. Ich bin gesegnet. Das Thema für Sonntag. Weißt du, viele wollen sich nur verwirklichen, nur sich profilieren, koste was es wolle. Da ist jedes Mittel recht. Aber Gott gab uns den Geist der Gelassenheit, dass wir loslassen können. Herr, kommt es heute nicht, kommt es morgen, kommt es übermorgen, vielleicht nächstes Jahr, kommt es vielleicht gar nicht, vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Vielleicht würde es mir sogar schaden, wenn das in meinem Leben passieren würde. Jakob weiß, Gott passt auf mich auf. Esau, du musst nicht auf mich aufpassen. Gott, der Herr, der Lebendige, passt auf mich auf. Ich brauche keine Wache. Ich brauche keine Begleitung. Gott ist mit mir. Wenn der Segen Gottes mit mir ist, die Gnade Gottes mit mir ist, die Gegenwart Gottes mit mir ist, dann musst du nicht mit mir mitgehen. Du siehst, wie reif er geworden ist, wie klug er geworden ist. Jakob weiß, mit Gott komme ich ans Ziel. Bisher hat der Herr mir geholfen. Wir müssen uns hüten vor Überforderung oder Unterforderung geistlich. Beides ist falsch und beides ist verkehrt. Und beides ist nicht im Gottesprogramm. Dass wir unterfordert werden oder dass wir überfordert werden. Weißt du, in der Gottesausbildung ist, dass du dich nicht stressen lässt. Auch nicht geistlich. Und was du heute nicht verstehst, morgen. Es ist noch nicht so weit. Dein Kopf würde platzen, wenn du das heute verstehen würdest. Du würdest in Ohnmacht fallen. Wenn du alles sehen würdest, alles verstehen würdest, was ein Geistlicher richtig versteht, lass dich nicht so schnell aus der Fassung bringen. Weißt du, mitten in einer gesegneten Evangelisation, in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40, in einer gesegneten Evangelisation, plötzlich spricht der Heilige Geist zum Philippus: Philippus, geh nach Gaza auf diese einsame Straße, diese Militärstraße, dort habe ich Arbeit für dich. Und da fährt nur ein einzelner Wagen vorbei. Und der erklärt ihm das Wort Gottes, ist im Kämmerer, dort dient er. Und dann wird er wieder entrückt und wird in Philippi Caesarea wiedergefunden. Gott will, dass wir uns von seinem Geist leiten lassen und immer dort platziert sind, dort gebraucht werden, wo wir von Gott gebraucht werden. Nicht von Menschen. Nicht der Petrus hat gesagt, Philippus, du gehst dorthin und missionierst, ich habe einen Auftrag für dich. Nein, der Heilige Geist sprach zu ihm. Psalm 23, schöner Psalm, von einer Japanerin übersetzt. Sie hat darüber meditiert und darüber nachgedacht. Und das ist ein wunderbarer Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Du kennst ja diesen Psalm. Das ist ein Lieblingspsalm von vielen. Aber die hat es ganz anders übersetzt und ganz anders gedeutet. Sie hat nur meditiert und diese Toki, eine Japanerin, sie hat es so geschrieben: Der Herr gibt mir das Arbeitstempo an. Ich brauche nicht zu hetzen. Der Herr bestimmt mein Arbeitstempo. Er verschafft mir immer wieder einige ruhige Minuten, eine Atempause, wo ich zu mir kommen kann, wo meine Seele mitkommen kann. Er stellt mir beruhigende Bilder vor, die Seele, die mir wieder zur Gelassenheit verhelfen. Oft lässt er mir Dinge ganz mühelos und unversehens gelingen und ich kann erstaunlich groß sein. Dann merke ich wieder, wenn man sich diesem Herrn anvertraut, bleibt mein Herz ganz ruhig. Und obwohl ich eine Überfülle von täglichen Verpflichtungen habe, brauche ich doch nicht nervös dabei zu werden. Schließe auf ihre Sprache, ihre Bilder, ihr Denken. Seine stille Gegenwart befreit mich von aller Nervosität. Christen sind oft nervös. Verstehst du, setzt ein Pfingstler auf dem Stuhl, der fällt nach 5 Minuten um, wenn es stille ist und wenn es nichts passiert. Weiter, weil er über aller Zeit und über allen Dingen steht, verliert alles andere an Gewicht. Oft mitten im Gedränge gibt er mir ein ermutigendes Erlebnis. Und das ist, als ob einer mir eine Erfrischung darreicht. Freude erfüllt das Herz und eine tiefe Geborgenheit umfängt mich. Psalm 23. Ich spüre, wie von mir eine Triebkraft förmlich zuströmt und es mir klar wird, dass, wenn ich so mein Tagwerk eingehe, eine große Ausgeglichenheit erwächst und ich habe das Gelingen bekomme. Darüber macht es mich so einfach froh zu wissen, dass ich meinen Herrn auf der Spur bin. Weißt du, wir müssen auf der Spur Jesus sein. Jesus lässt sich nicht hetzen. Und dass ich allezeit bei ihm daheim sein darf. Denk an Lazarus und Martha. Herr, wärst du hier gewesen, mein Brüderchen wäre nicht gestorben. Der hat sich Zeit gelassen. Der wusste, da muss noch Größeres passieren, als nur Heilung. Was ist schon Heilung? Vom Fieber oder Kopfschmerzen oder Grippe? Ich werde kommen und ihn aufwecken. Verstehst? Gott will was Größeres und deshalb ist die Geduld ein Einschub. Wichtig. Jesaja 28, Vers 16. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege im Sion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Wer glaubt, der hetzt nicht. Wer glaubt, der verzweifelt nicht. Gott rettet dich und deine Familie auf seine Art. Nach seinem Tempo. Nach seiner Methode. Nach seinem Plan. Weißt du, du musst Gott nicht nachhelfen. Lass uns jetzt aufhören. Auch für uns selbst. Diese geistlichen, religiösen Klimmzüge. In allem, was geschieht, muss der Wille Gottes passieren. Und der Wille Gottes in deinem, meinem und unserem Leben ist von langer Hand vorbereitet. Was jetzt gerade in deinem Leben läuft, ist gerade die Einleitung. Der Hauptteil kommt noch. Warte mal. Das ist nur die Einleitung. Hab Geduld mit dir selbst. Hab Geduld mit den anderen. Und hab Geduld mit dem lieben Gott. Ich werde in den nächsten paar Tagen darüber sprechen, weißt du, dass Gott manche Gebete nicht erhört. Oder es sieht so aus, als ob er die Gebete nicht erhören würde. Er erhört jedes Gebet, ihr Lieben, aber auf seine Art, zu seiner Zeit. Und er verfolgt immer einen ganz bestimmten Zweck. Er ist der Konstrukteur und der Erfinder und der Schöpfer unseres Lebens. Wir sind von Gott erwählt. Weißt du, da steht alles fest, was in deinem Leben passiert. Steht von Gott schon alles fest, von der Ewigkeit her programmiert. Ihr sollt aufhören, an Evolution zu glauben. Das sind Lügen Satans. Wir sind seine Hände Werk. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Unser Leben entwickelt sich nach seinem Plan. Und wer an Jesus heute glaubt und Jesus vertraut und von neuem gewohnt ist und erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der ist in seinem Plan. Aber ich habe noch gar keine Gaben. Ich mache gar nicht so viel. Du vielleicht machst noch viel mehr durch das, was du nicht machst. Wir haben morgen Beerdigung von einer lieben Schwester. Und als ich so ihre Lebensgeschichte gehört habe, weißt du, so unscheinbar, sie saß meistens hier vorne, die Regine, die saß vorne, so unscheinbar. Aber in ihrer Freizeit hat sie Kärtchen geschrieben, Kärtchen gemalt und die hat sie verschickt an Leute, ermutigt, was ihr gerade eingefallen ist, Leute einfach eine Kärtchen, einen Gruß geschickt und so viele Leute sind ermutigt worden. So unscheinbar, wie sie war. Sie hat Kärtchen geschrieben und verschickt. Das war ihr Hobby. Das war das, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat. Und die war vielleicht größerer Segen, als vielleicht, wo ich hier vorne stehe. Sie hat die Leute erreicht nach dem Herzen Gottes. In aller Liebe, ich sage das nur. Wir denken immer, der, wo predigt, der große Superstar, der Evangelist, oder was weiß ich, die Kranke heilt. Vielleicht hat sie mehr Kranke geheilt, obwohl sie selber krank war und nicht aus dem Haus konnte richtig. Und eine Gehirnoperation hatte und nicht mehr aufgewacht ist richtig. Und der Krebs, dieser Tumor im Kopf streute. Aber sie hat Kärtchen geschrieben, so gut sie konnte. Sie hat mich tief bewegt. Hab Geduld, mach das. Auch wenn du nichts siehst, keine Antwort erlebst und kein Feedback. Mach weiter. Du sollst auf Gottes Stunde warten und es wird aufgehen zur rechten Zeit, im richtigen Augenblick. Jetzt, obwohl ich eigentlich nur die Trauerfeier mache für diese Geschwister, kriege Mails, Leute schreiben mir und sagen sie, können sie Grüße ausrichten, die ich von weit her, also die haben meine Adresse irgendwie oder dass ich, die haben sich extra erkundigt, wer macht die Trauerfeier, grüßen sie den Jörg und sagen sie schöne Grüße und sagen sie, dass die Regine so ein Segen für uns war. Im Nachhinein, weißt du, solange du lebst, bist du nichts. Alle Künstler waren nichts. Aber jetzt bist du tot und jetzt wachen die Leute auf. Wohl dem, der wartet, Daniel 12, Vers 12, der das versteht. Psalm 37, Vers 7, sei still dem Herrn und warte auf ihn. Warte, bis Gott dir einen Auftrag gibt, bis Gott dir eine Berufung gibt, bis Gott dir einen Dienst gibt. Kinder fragen, wann sind wir dort? Weißt du, sie haben keinen Zeitbegriff. Und du denkst auch, wir sind ja auch Gottes Kinder, liebe Menschen. Wann sind wir dort? Wann bin ich soweit? Geduld ist eine große Lebenslehre und große Lebensaufgabe. Warten, bis der Teufel endgültig besiegt ist und überwunden. Teufel lässt sich am besten mit Geduld besiegen, ihr Lieben. Das ist die stärkste Waffe. Das ärgert ihn, wenn du wartest. Nö, muss ich nicht. Warten auf Gottes Führung, auf die Erfüllung seiner Verheißung, in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist fällt, bis Jesus wiederkommt, auf unsere Erlösung warten, verstehst? Ja, gar nicht so hektisch sein. Tu, was Gott dir aufgetragen hat. Wenn er sagt, jetzt raus aus dieser Erweckungsarbeit und geh nach auf die Straße nach Gaza, dann geh. Sprüche 16, Vers 32. Hör zu. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Sprüche 16, Vers 32. Dein Wert steigt, je länger du wartest. Da gibt es so eine Sendung, wo die Antiquitäten und so weiter im Fernsehen verkauft wird, Bares und dergleichen. Und das Interessante ist, ab und zu mal schaue ich bei meiner Frau mit rein, wenn sie das guckt, das ist ihr Lieblingssender zur Zeit oder Programm. Da, alte Sachen, je älter das ist, je länger, dann heißt es, das war bei uns auf dem Dachboden und so weiter und wir haben damit keine Verbindung mehr. Und jetzt bringen sie, und das bringt manchmal Bares. Dein Wert steigt. Dein Wert steigt, je länger du gewartet hast. Je länger du gewartet hast. Warten können in unserer Zeit, dem wenigsten. Da muss alles schnell gehen. Gute Dinge brauchen Zeit. Wie heißt es in der Bibel immer wieder? Deine Werke, dein Leben sollen dich überleben. Die folgen dir nach. Bei vielen Großen ist das Leben von Misserfolg gekennzeichnet. Viele große Musiker, Dichter, Denker, ihren Wert und ihre Begabung hat man erst nach ihrem Tod entdeckt. Nach ihrem Tod? Ich denke an Vincent van Gogh. Er malte seine Bilder aus Verzweiflung. Er musste ja von etwas leben, aber hat nicht viel verdient. Man machte sich lächerlich über ihn. Er hinterließ 860 Bilder, Gemälde und 1000 Zeichnungen. Das alles hat er in den letzten 10 Jahren gemalt, aber nicht verkauft. Oder die Leute haben Auftrag gegeben und dann sich lustig gemacht. Man kann es behalten, wollen wir nicht. Meistens Leute aus einem Dorf. Es wird gemunkelt, dass er kaum ein Bild verkauft hat. Und er hat trotzdem gemalt, weitergemacht, so wie unsere Schwester die Kärtchen gemalt. Und man hat ihn um seinen Lohn gebracht, Vincent van Gogh. Man betrogen und ausgenutzt. Und er verfiel in Depressionen und beging Selbstmord. Du sagst, ja, siehst du, Selbstmörder werden nicht gerettet. Du weißt nicht, warum einer Selbstmord begeht. Das begann aus Verzweiflung. Ich arbeite, ich mache, ich tue, aber keiner schätzt mich. Er war begabt, doch missverstanden und hoffnungslos. Niemand hat seinen wahren Wert erkannt, solange er lebte. Niemand. Heute geben sie Tausende und Millionen für seine Gemälde. Aber damals haben sie den Wert nicht erkannt. Was will ich sagen? Weißt du, die Zeit erkennt dich nicht. Und es geht nur, du solltest in dieser Zwischenstation, wo du hier auf dieser Erde bist, dein Bestes geben und nicht verzweifeln. Wir alle hinterlassen Spuren. Und ja, wir hinterlassen Spuren. Sie erzählen von uns weiter. Auch wenn wir längst nicht mehr da sind. Ich bin sicher, diese Kärtchen werden nochmals irgendwo auftauchen. Weißt du, das kommt raus. Ihre Werke folgen ihnen nach. Hab Geduld, wenn du in Gott bist. Hab Geduld, wenn du Kind Gottes bist. Du lebst nicht vergeblich und deine Arbeit ist nicht vergeblich, wenn das im Namen Gottes geschieht, in aller Liebe geschieht. Viele, die allermeisten Werke bleiben eigentlich unentdeckt, auch in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben. Vieles bleibt verschollen, aber der Herr kennt uns. Der Herr weiß, was du dem Geringsten einem getan hast. Hab Geduld. Auch das Becher kalten Wassers bleibt nicht unbelohnt. Es gibt eine Auferstehung, Brüder und Schwestern. Und das Gericht Gottes, das muss kommen und es kommt. Und wir werden alle vor dem Gericht Gottes stehen. Und dann werden wir belohnt für die Treue im Kleinen. Für die Geduld. Das ist eine kleine Kraft. Aber du hast mein Wort bewahrt. Steht in der Bibel. Unsere Werke leben bei Gott weiter. In Gottes Archiv. In Gottes Lagerhaus. Was wir hier getan haben, weißt du, und hier verstehen die Leute uns nicht. Wir werden verkannt. mit falschen Maßstäben beurteilt und was weiß ich. Ja, der. Viele beten und du weißt gar nicht, was sie durch, mit ihr Gebet anrichten. Wie viel Heil geht verloren, wenn wir uns nicht wenden im Gebet? Bei Gott zählt die zweite Meile alles, was wir unnötig gemacht haben, was wir in Schwachheit gesät haben, da steht in der Kraft auf. Jesus hat das Kreuz erduldet. Verstehst du das? Er ist nicht vom Kreuz runtergestiegen, da muss er heruntergenommen werden. Weißt du, der Herr ist treu. Und Gott hat ihn auferweckt. Er ist nicht selber auferstanden, er hat 3 Tage gewartet. Auch Jesus musste warten, 3 Tage, bis der Vater ihn auferweckt. Warte ab, bis die Wahrheit siegt. Warte ab, hab Geduld. In kleinen Dingen, egal wo du bist und was passiert in deinem Leben, warte ab. Die Stunde Gottes kommt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und als die Zeit erfüllt war, kam der Heilige Geist nach 10 Tagen wartend. Bleib in Jerusalem, bis ihr reingetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Vergiss diese ganze Hektik, den ganzen Stress. Warte, wohl dem, der warten kann, der weitermacht, der sich nicht aus der Fassung bringt. Weißt du, der ruhig bleibt in jeder Situation im Sturm. Der Herr Jesus schlief im Boot und er wusste, Tod, du kannst mir nichts anhaben. Hab Geduld. Die Wahrheit wird siegen. Das Echte wird siegen. Hab Geduld. Das Wort Gottes wird siegen. Hab Geduld. Weißt du, dieser Wüterich Saul von Tarsus, der zerstörte die Gemeinde. Warte ab, Gott wird auch mit ihm zurechtkommen. Und dann, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Plötzlich erkennt er Jesus. Weißt du, Vincent van Gogh, als er sehr viele persönliche Probleme hatte, vor allem familiäre Probleme und die bestellten Bilder nicht abgenommen wurden und dergleichen und so weiter. Man bezahlt ihn nicht und man hat sich lächerlich und lustig über ihn gemacht, dieser Alte da. Also aber die Zeit der Depression, aber gerade in dieser Zeit der Depression war er so kreativ wie nie zuvor. Die letzten 10 Jahre seines Lebens. Und ich sag dir, du verstehst viele Sachen nicht in deiner Krankheit. Vielleicht bist du da aktiver wie je zuvor, in deiner Depression vielleicht aktiver als je zuvor, in deinem Schwachheit aktiver als je zuvor, kreativer. Weißt du, da bringst du etwas zuvor. Und ich denke an unsere Schwester hier. Ich habe sie ein paar Mal zu Hause besucht. Weißt du, eine Phase des Schaffens, in der Stille, da im Geist, wenn was geboren wird. Weißt du, in seinem Schaffensrausch Van Gogh, er schuf in 70 Tagen rund 80 Gemälde und 60 Zeichnungen. In 70 Tagen. Und die haben Millionen wert. Er malte sogar Leute, die ihm böse gesonnen waren. Und die ihm den Lohn vorenthielten. Die hat er noch extra gemalt. Weißt du, er übermalte seine Depression und Traurigkeit mit der Zeit des Wartens, übermalte er. Verstehst du, der hat was gemacht. Auch wenn es nur für ihn war. Und ich sage dir das in der Zeit der Krankheit, der Not, des Elends, der Schwachheit. Was tust du für dich? Er hat nur für sich gemalt. Die Leute, die Nachbarn da und die Häuser. Mach aus deinem Leben. Und lass nicht einfach dich treiben, unternimm was. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du tun kannst. Psalm 91, Vers 15, noch ganz schnell, ein paar Gedanken auf dem Wort Gottes. Ich bin bei dir in Schwachheit, sagt Gott. Und ich hole ihn heraus und bringe ihn wieder zu Ehren. Hole ihn wieder heraus. Weißt du, Gott hat dich reingeführt und der Gott, der dich reingeführt hat, der wird dich auch wieder rausführen. Der Gott, der das zugelassen hat, der wird es auch wieder wegnehmen. Du musst nur warten, bis Gott dich da rausholt. Nicht selber raussteigen. Verstehst du, wenn du selber raussteigst, dann plumpst du. Gehst in die Tiefe und weißt gar nicht, wo du landest. Warte, bis Gott dich zu Ehren bringt. Was glaubst du, was jetzt der Vincent van Gogh jetzt macht, der sieht, meine Bilder werden ausgestellt, die Leute kaufen, die rennen, die werden froh, sie hätten ein Bild von mir. Verstehst du, ich habe ja über die verschiedenen Wirklichkeiten hier gesprochen. Das ist eine Wirklichkeit, wo wir hier sind. Und wenn wir diese Welt verlassen, wir sind in einer anderen Wirklichkeit. Aber diese Wirklichkeit ist so eng miteinander verbunden. Der Herr wird dich entschädigen. Er wird die Erfüllung deines Lebens geben. Und das, was man dir hier vorenthalten hat, das wird der Herr dir reichlich wieder erstatten. Dann hängst du in die Paläste der Könige, deine Bilder, deine Gemälden, bis er rausholt. Das Christenleben besteht zum größten Teil aus dem Warten. Wir warten auf den Herrn, wir warten auf den Segen, wir warten auf die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir nicht warten lernen und nicht können, wir werden dem Antichrist auf den Leim gehen. Warten und nicht dem lieben Gott nachhelfen jetzt schnell. Als das Volk Israel auf Moses wartete und er vom Berg nicht runterkam, weißt du, was sie gemacht haben? Das goldene Kalb gegossen. Sie konnten nicht warten, sie fielen von Gott ab. Und eigentlich wollte Gott sie ausrotten. Der Priester, der Gott dient, der muss warten, bis der richtige Moment ist. Der geistliche Priester im Alten Testament. Bevor man nicht gelernt hat, auf Gott zu warten, ist man auch nicht geeignet, irgendeinen Dienst für den Herrn zu tun, Menschen zu dienen. Man muss warten, bis Gottes Zeit, bis Gott die Tür aufmacht. Ich gebe dir eine offene Tür und niemand schließt zu und ich schließe die Tür und niemand öffnet es. Adam und Eva konnten nicht warten, sie ließen sich vom Teufel hetzen. Der Teufel will, dass wir das Warten überspringen und den Herrn verpassen. Weißt du, komm schnell und der Zug fährt vorbei. Israel konnte nicht warten, bis Moses runterkam vom Berg. Und als er runterkam, was war? Kriegsgeschrei. Viele Christen können nicht warten, bis Jesus wiederkommt. Verstehst du? Ich werde es nie vergessen. Gott hat zu mir ganz besonders über die Wiederkunft Jesu ein Wort gegeben. Gott hat mich korrigiert. Weißt du, und Gott korrigiert uns. Ich habe fast tausend Plakate verklebt in Stuttgart. Jesus, komm bald wieder. Eile, rette deine Seele. Dass der Redakteur morgens in der Morgensendung sagte, wir wissen nicht, was heute in Stuttgart los war. Wir können nicht mal gerade auskommen, gucken und ohne zu lesen, Jesus, komm bald wieder. Ich habe gedacht, Halleluja. Und wer nicht so Halleluja sagt, spricht der Heilige Geist zu mir. Johannes, Jesus kommt bald wieder. Es ist nicht eine Botschaft für die Straße, dass ganz Stuttgart weiß, Jesus kommt bald wieder. Eile, rette deine Seele. Jesus kommt bald wieder ist eine Botschaft für die Gemeinde. Mach dich bereit. Jesus ist schon gekommen. Du, ich war so erschrocken. Ich mache meine Bibelstunde, meine Andacht und der Herr spricht zu mich, nachdem ich den Redakteur gehört habe und mein Herz jubelt und springt und sagt Halleluja. Also Gott holt uns runter, hat mich schön runtergeholt. Und dann sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist zu mir, Johannes, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Von wegen, Jesus kommt bald wieder. Und das ist nicht mehr meine Botschaft, Jesus kommt bald wieder. Er ist gekommen. Das ist die Botschaft, was wir der Welt bringen sollen. Er ist gekommen, nehmt ihn an, glaubt an ihn. Und dann die Gemeinde. Jesus kommt bald wieder. Heilige dich, reinige dich. Hab deine Lampe bereit, hab Öl in deine Lampe und was weiß ich, was alles noch in der Bibel drin steht, was auf die Wiederkunft Jesu hinspielt. Diese Botschaft, Jesus, komm bald wieder, ist für die Gemeinde zur Entrückung. Gott lehrt uns. Gott lehrt uns. Viele werden nervös, wenn Gott anfängt zu sprechen. Ich habe gedacht, Geschwister, nein, ihr habt in der Gemeinde nicht erzählt. Ich muss nicht alles erzählen, was Gott mir sagt. So, und habe nicht erzählt, aber später habe ich dann gesagt, was Gott mich gelehrt hat, mit Jesus komm bald wieder. Und die haben gesagt, hast nicht gehört, die Plakate. Weißt du, ich bin still geworden, weißt du, sonst kommt dieser Hochmut, geistlicher Hochmut. Bleib unten. Bleib unten. Viele fallen vom Glauben ab, fangen an zu zweifeln, wenn ihre Gebete nicht prompt erhört werden. Weißt du, wenn der Kater nicht stirbt, dass du vielleicht, ja, wir haben solche Leute in der Gemeinde auch hier. Weißt du, nach 20 Jahren hat man den Kater lieb gehabt und alles und er stirbt. Warum hat Gott mein Gebet nicht erhört? Warum war der Herr nicht da und mein Kater ist doch gestorben? Kennst du sowas? Weißt du, wenn Gott nicht hilft, nicht sofort Erfolg eintrifft oder wir werden nicht sofort befreit und gerade die Zeit, wo du vielleicht nicht befreit bist, der Herr lässt es zu, du musst dich abstrampeln, du bleibst immer aktiv, du bleibst immer in Bewegung, du bist immer beim Beten und Suchen. Viele werden erschüttert, weil sie Gott nicht manipulieren können, in aller Liebe. Gottes Uhren gehen anders, sie richten sich nach der Ewigkeit. Gott hat für alles eine festgelegte Zeit. Die Zeit ist besiegelt, da kannst du nichts ändern. Erst wenn dieser Tag X kommt, der kommen muss. Jesus sagt, ihr müsst nicht wissen, Tag und Stunde, Apostelgeschichte 1 und im Lukas-Evangelium auch. Ihr müsst nicht wissen, Tag und Stunde, wann ich das Reich Israel aufrichte oder wann mit dem Reich Israel, wie geht es mit Israel weiter. Wann wirst du Israel erlösen? Heiland, jetzt doch. Judas hat ihn verraten. Deswegen. Was hat Jesus gesagt? Von wegen Israel vom Joch der Römer zu erlösen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und nicht von Rom befreien. Ihr werdet Rom für Gott erreichen. Ihr werdet Rom widerstehen und in Rom Jesus bezeugen, sogar bis in des Kaisers Haus. Das Evangelium, die Kraft des Heiligen Geistes, hat das Joch der Römer überwunden. Nicht, wann du das Reich Israel aufregst, das Gottesreich ist es. Und dann schreibt einer der Kaiser, gesiegt hast du, o Galiläa. Sie haben kapituliert, das römische Imperium kapitulierte vor Jesus. Dazu kriegt man den Heiligen Geist und die Kraft Gottes. Viele Christen sind auf das Warten gar nicht eingestellt. Gott will ganz was anderes. Und der Bräutigam verzog und die Jungfrauen wurden schläfrig, alle, die Klugen wie die Törichten. Und Gott will, dass wir Öl für unsere Lampe mitnehmen, dass wir bereit sind. Auch die Urgemeinde, weißt du, die Frucht der Urgemeinde war nicht reif, ist nicht reif geworden. Die haben gedacht, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten und so weiter, zack, 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 zack. Erweckung, Tausende bekehren sich, 8000 Leute in Jerusalem sind schon gläubig, es ging Schlag auf Schlag und dann kam Verfolgung. Einige sind schon gestorben. Weißt du, Jesus kommt bald wieder von wegen. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Es kam alles anders, als sie gedacht haben. Es ging nicht mehr Schlag auf Schlag. Lass uns aufhören, uns vom Teufel zu hetzen. Was schreibt Petrus in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 3? Ihr sollt aber vor allem wissen, dass in den letzten Tagen, und die sind schon jetzt immer, seit der Himmelfahrt Jesu sind wir in den letzten Tagen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles so, wie es am Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, und die das Wasser und durch den Wasser Bestand hatten, durch das Wort Gottes. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Wo ist die Verheißung? Das Christenleben besteht aus Warten an der Bushaltestelle, bis der Herr kommt und den einen und den anderen wieder mitnimmt. Abraham musste 100 Jahre warten auf seinen Isaak. 100 Jahre. Bist du bereit, 100 Jahre zu warten auf deine Verheißung? Jesus musste warten, bis seine Zeit gekommen war, bis der Vater ihn auferweckte. Er musste 30 Jahre warten, damit er wenigstens 3 Jahre mal arbeiten kann. Und Jesus muss immer noch warten, bis alle seine Feinde sich ihm unterwerfen. Er muss immer noch warten, ist er immer noch nicht fertig. Und dann sagt er, es hat mich verlangt, mit euch das Abendmahl zu halten. Und ich werde kein Abendmahl halten, bis dass ich mit euch wieder in meinem Reich des Vaters trinke. Verstehst? Der Herr Jesus wartet. Er wartet, bis der Kelch rumgereicht wird. Geduld ist der Weg, um Christus ähnlicher zu werden. Große Dinge brauchen mehr Zeit zum Einüben als kleine. Der Herr kommt. Hast du schon einmal ein kleines Kind beobachtet, wie sprechen lernt? Und dann kommt Mama raus. Hast du ein Kind beobachtet, wie es laufen lernt, wie oft es hinfällt und hinfällt? Aber es rafft sich immer wieder auf. Das Kind gibt nicht auf. Und das ist, wo wir Kinder werden sollten, dass wir uns nicht aufgeben. Weißt du, musst lernen. Das Leben ist ein Prozess. Und da braucht es viel Geduld, auch in der Gemeinde. Wie oft ist so ein Kind zu Boden gefallen und viele möchten schnell, so wie Früchte im Treibhaus, aber diese Früchte schmecken nicht. Das ist alles nur wässrig. Richtig gewachsene, solide Früchte, draußen in der Sonne gereift. Die schmecken, diese Früchte. Und Gott will keine Treibhausfrüchte. Der liebe Gott will wirklich gewachsene Früchte an unserem Leben. Liebe, Geduld, Freude und dergleichen. Weißt du, wenn man heute Wenn ich fragen würde, heutzutage ist es Katastrophe. Weißt du, in unserer Gemeinde, es fehlt in der Welt draußen Musiker. Ja, ich liebe Musik. Weißt du, CD oder sonst was. Diese Smartphones und dann Ohrwürmer. Aber die wenigsten Leute, Kinder lernen ein Musikinstrument. Deshalb können die meisten Leute kein Musikinstrument mehr spielen, weil es Geduld erfordert. Pauken, pauken, pauken. Die wollen alles schnell haben. Auf den Knopf drücken und dann geht's das Gewimmel los. Die Bibel sagt, Geduld tut euch Not. Wir erreichen nichts. Wir erreichen nichts. So wie dann in der Musik, weil wir keine Geduld haben, weil wir nicht üben, weil wir zu früh aufgeben, kurz vor dem Ziel manchmal aufgeben, beinahe hätte ich schon geschafft, aber dann schlapp gemacht irgendwo. Ich lese gerne Biografien von Forschern, Entdeckern, Erfindern. Ich mag von Kriegern Alexander der Große oder was auch immer ist, Hannibal, Edison. Verstehst du? Ich lese, weißt du, wie die gekämpft haben, wie die gearbeitet haben, tausende von Experimenten gemacht, bis sie schließlich das geschaffen haben, was sie schaffen wollten, was es ihnen in den Kopf kam. Geduld hat etwas mit Selbstkontrolle zu tun. Das ist ein verborgener Schatz in der Seele. Geduld. Eine andere Form des Glaubens. Ich bleibe dran. Wenn du jemand liebst, bist auch ständig, ja, lass dich nicht abwimmeln, hältst fest, bleibst am Ball. Wer liebt, der ist auch geduldig, der gibt nicht so schnell auf. Geduldig in kleinen Dingen, nicht nur in großen. Konfuzius hat einmal gesagt, ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man das große Vorhaben zum Scheitern. Ist man nicht in kleinen Dingen geduldig, das schaffst du sowieso nicht, wenn du in kleinen Dingen nicht geduldig bist. Josua musste 13 Mal um Jericho marschieren. Da wurde seine Geduld geprüft. 13 Mal. Bist du bereit, 13 Mal dein Kiez zu umzingeln? Geduld ist das am meisten gebrauchte Wort, das man heute hat. Wenn du zum Arzt gehst, sie müssen geduldig sein. Die Krankenschwester sagt, sie müssen geduldig sein. Die Medizin einnehmen, warten, bis es wirkt. Geduld hat etwas mit Dulden zu tun. Wehleidige Menschen haben kein Geduld. Sie schreien, schimpfen gleich, gehen auf die Barrikaden, werden wütend, fluchen, schmeißen alles hin, machen sie gleich Sorgen, zerbrechen sich den Kopf. Gott treibt nicht. Gott sagt, bleib ruhig. Und vielleicht musst du diese Lektion heute lernen, ganz neu wieder, dass du dich nicht überforderst, dich ängstigst, in Panik bringst. Ja, ich werde bald sterben. Und was ist, wenn du stirbst? Und Gott wird deinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Mach dir keine Sorge. Du gehst in die Ewigkeit und was noch fehlt, das wird nachgeliefert im Paket. Hoffnungslosigkeit entwaffnet die Menschen, macht sie schwach. Aber ein neuer Anfang in Geduld. Ich will, Herr, wieder dir dienen. Sich Regen bringt Segen. Ich will was tun, ich raff mich auf. Und das ist, was den Teufel entwaffnet. Weitermachen. Weiter beten, auch wenn es nichts passiert. Was musste bei dem Elia passiert? Weißt du, wir beten von Elia. Elia war ein Mensch gleich wie wir. Hast du schon gebetet, gelesen im Jakobus 5? Ein Mensch wie wir. Er betete und es sollte nicht regnen und es hat nicht geregnet. Aber er hat 7-mal die Füße, seinen Kopf zwischen den Knien genommen. 7-mal zu Boden und hat gebetet Richtung Mittelmeer vom Karmel. 7-mal. Und dann sieht er am 7. Mal, sieht er eine Wolke, eine Größe von Mannes Hand. Und dann sagt, ab, schnell den Wagen spannen, es wird schütten. Aber 7-mal Kopf zwischen die Füße nehmen. Mach das, geh zu Hause, mach diese Übungen. Da wirst du schlank wieder, beweglich, flexibel. Das ist, was den Teufel entwaffnet. Wahre Gläubige, die leben über den Umständen hinweg. Sie leben in einer anderen Realität. Da kann warten, der Gläubige. Hat Geduld, egal ob das passiert oder nicht, 7-mal den Kopf zwischen die Füße zu nehmen. Das ist eine Botschaft, ein Gedanke. Male das aus, stell dir mal vor, was das passiert. Der Gläubige weiß, es wird passieren. Mein Gebet wird erhört zu seiner Zeit. Nicht zu meiner Zeit, zu seiner Zeit. Es wird kommen. Georg Müller, Der Vater des Glaubens, der Waisenvater von Bristol, der hat für zwei Freunde 40 Jahre gebetet. Und die haben sich nicht bekehrt, als er starb. Aber bei seiner Beerdigung sind sie zum Glauben gekommen, als es rauskam, dass der für sie 40 Jahre gebetet hat. Verstehst du? Die sind gläubig geworden. Der Christ nimmt den Charakter zu Gottes an. Er ist langmütig, geduldig, so wie der Herr. Geriet nicht in Durchschlusspanik. Er lässt sich nicht da in Hektik treiben. Der Geduldige beherrscht die Situation. Der Geduldige, der kämpft gegen den Teufel und sagt, nein, ich mache das nicht. Ganz schnell noch ein Bibelwort. Lukas 21, Vers 19. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Seid standhaft. Bleibt standhaft, sagt eine andere Übersetzung. Dann gewinnt ihr das ewige Leben. Und eine andere Übersetzung sagt, haltet durch. Dann werdet ihr das wahre Leben gewinnen. Und um das geht es. Dass du das ewige Leben gewinnst, das wahre Leben gewinnst. Bleib geduldig. Lass dich nicht unterkriegen. Verzweifle nicht. Lass den Kopf nicht hängen. Steck den Kopf nicht in den Sand. Im Gegenteil, wenn es dunkel und finster und trüb wird, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Der Herr kommt bald. In Geduld besitzt du deine Seele. Erreichst das Reich Gottes. Erlangst deinen Posten, deine Position und deine Autorität. In Geduld besitzt du deine Seele. Ihr werdet das ewige Leben haben. Bewahre deine Geduld. Weißt du, Jesus hat die Jünger getragen. Wie lange muss ich euch tragen, ihr Kleingläubigen? Er schallt sie immer wieder. Aber bleib geduldig. Bleib geduldig in kleinen Dingen. Verlier nicht die Geduld. Jesus ist ein Lehrer der Geduld. Er erduldete seine Jünger, den Judas, den Petrus, die Juden allesamt, die Pharisäer. Lasst uns von Jesus lernen. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Wir stehen auf. Vater, ich danke dir, dass du uns lehrst, Geduld zu warten auf deine Zeit, auf deine Stunde, deinen Willen und zu warten auf dein Programm, auf deine Methode, auf deine Gangart, auf deine Weise, Herr. Wir wollen dir getreulich nachzueilen, aber wir wollen nicht dir vorlaufen und nein, wir möchten auf deine Stunde warten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Botschaft, die hat auch zu mir persönlich gesprochen und du hast mit jedem was vor. Und wir sind noch nicht am Ziel. Herr, ich danke dir für heute Abend und ich segne all die, die dein Wort gehört haben, die vielleicht auch jetzt aufgewühlt und ja, unruhig sind und denken, sie schaffen es nicht. Wenn wir warten, wir werden alles schaffen und wir werden sehen, der Herr ist treu. Der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Danke, Herr Jesus. Und wir müssen uns nicht von dem ganzen Wirbel um uns herum irritieren lassen. In Jesu Namen. Amen.